Ich unterhalte mich heute mit Jörg Hermsdorf und Manuel Anders über das Bitcoin-Halving, das Stock-to-Flow-Modell und welche Bedeutung Knappheit oder Härte für Bitcoin hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht's um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Das Wort Bitcoin steht nicht nur als Alibi im Namen dieses Podcasts, es soll auch hier tatsächlich ab und zu mal um das Thema Bitcoin gehen. Und deswegen habe ich mir für die heutige Episode zwei Bitcoin-Experten eingeladen. Ich unterhalte mich mit Manuel Anders und Jörg Hermsdorf über unter anderem das Bitcoin-Halving, das vor kurzem stattgefunden hat. Wir unterhalten uns vor allem auch sehr grundsätzlich mal darüber, welche Bedeutung hat eigentlich Knappheit, Scarcity oder dieser Härtegrad für Bitcoin und warum ist Bitcoin das beste Geld, das es geben kann. Darum geht's heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Also, hallo Manuel, hallo Jörg. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, um mit mir über Bitcoin zu sprechen. Danke vor allem, dass es so kurzfristig geklappt hat. Bevor wir einsteigen, vielleicht könnt ihr ganz kurz in einigen Sätzen sagen, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht auch, was euch mit Bitcoin verbindet, also warum ihr euch mit Bitcoin beschäftigt. Manuel, möchtest du vielleicht anfangen?
Gerne. Ich arbeite seit mehreren Jahren bei der Binance BM Research, hauptsächlich als Währungsanalyst da tätig. Und es gab dann irgendwann mal eine Anfrage bei uns im Vorstand, sozusagen den Vorstand ein bisschen aufzuschlauen, was das Thema Bitcoin angeht. Und dann kam man halt auf die Idee, Bitcoin soll so grob gesagt irgendwie eine neue Währung sein. Da fragt man mal den Währungsanalysten, der wird schon irgendwas sagen können. Und das war sozusagen der allererste Berührungspunkt für mich mit Bitcoin.
Wann war das?
OPSEC-mäßig müsste ich sagen 2019, aber es war schon ein bisschen vor, 2015 war das, glaube ich, so richtig tiefer eingestiegen bin ich dann eigentlich tatsächlich erst, als ich den Jörg kennengelernt habe. Es war eigentlich ganz lustig, dass ich die Frage gestellt werde und mit Jörg im gleichen Podcast bin, weil meiner Ansicht nach das Problem ist bei vielen, dass ihnen am Anfang jemand fehlt, der mal so ein bisschen diese technologischen Grundlagen vermittelt. Also das ist gerade für viele Ökonomen ist es eine Blackbox. Und solange die halt eine Blackbox bleibt und nicht ein bisschen mal geöffnet wird, haben da extrem viele Leute ein Problem damit, das wirklich zu umreißen. Und dann ging es so intensiver 2016 los und dann auch mal mit ersten Publikationen zu dem Thema, erst in kleinerer Form und dann ein bisschen umfassender, auch bei der Bank selber. Dann über Value of Bitcoin Conference, die wir als Bank letztes Jahr im Juni war es ja, also gar nicht so lange her, unterstützt hatten. Und da lernt man natürlich auch ein bisschen mehr Leute nochmal kennen und dann ging es natürlich noch ein bisschen weiter los.
Zu dem, was Manuel gerade gesagt hat, ich finde tatsächlich, dass Jörg und Manuel sich relativ gut ergänzen. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr heute beide hier seid. Jörg, vielleicht ganz kurz einige Worte zu dir.
Ja, Jörg Hermsdorf, ich bin Gründer und CTO von Consorf Blockchain Service. Also wir beschäftigen uns mit diversen Themen rund um Blockchain und Bitcoin. Unter anderem haben wir einen Einsteiger-Workshop und Seminar für Neulinge erstellt, wo man in nur 6 Stunden quasi das essentielle Destillat aus der ganzen Technologie und aus den Kryptowährungen mitnehmen kann, was man sich sonst monatelang zusammensuchen muss. Und ich komme aus der Informatik, also ich habe auch Informatik studiert, Spezialisierung auf dezentrale Architekturen. Und das war von 2000 bis 2006, 2007 in der Drehe und hatte mich da schon mit dezentralen, also wirklich vollständig dezentralen Netzen wie BitTorrent, also den Peer-to-Peer-Netzwerken beschäftigt, die eigentlich auch nicht aus der akademischen Welt kamen. Die waren plötzlich aufgetaucht und da gab es ganz wenig auch Ressourcen in der akademischen Welt, die zu untersuchen. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass es wirklich sowas wie Stabilität in der Informatik geben kann, weil davor ist immer alles stehen geblieben oder gefallen mit der Sicherheit von so einem Server sozusagen. Also wenn diese Festung gefallen ist, dann gab es keine Stabilität in der Informatik. Und Da war mir aber schon aufgefallen, dass so ein bisschen der Incentive-Mechanismus fehlt. Also es war alles altruistisch in den in Peer-to-Peer-Netzwerken. Und als dann Bitcoin kam, war ich, ich habe auch jetzt nicht das sofort verstanden, dass das was Ernsthaftes ist. Aber dann kam irgendwann der Aha-Moment, wo man gesehen hatte, boah, das ist das erste Mal, dass wir in diese virtuelle Welt eine Stabilität hineinbekommen, die nicht mehr an irgendeiner einzelnen Stelle festgemacht werden kann.
Ja. Ja, ich glaube, da steigen wir dann auf jeden Fall auch noch näher ein, wenn wir später über deinen Vortrag reden, den du bei der Value of Bitcoin gehalten hast. Damit würde ich auch gerne einsteigen mit der Value of Bitcoin. Die hat diesen Montag stattgefunden, ich glaube, oder Montag und Dienstag war es ja, denke ich, 2 Tage zum ersten Mal online. Ich weiß, dass ihr da beide einen Vortrag gehalten habt. Ihr wart teilweise auch in der Organisation mit involviert. Ich glaube, federführend wird das von Daniel Wingen organisiert, wenn ich richtig informiert bin. Genau, Daniel macht das. Ja, es war ja dieses Mal irgendwie speziell Value of Bitcoin America. Könnt ihr mir vielleicht ganz kurz sagen, warum America? Was hat es damit genau auf sich?
Ja, also wir hatten ja das grundsätzliche Problem, dass wir eigentlich für den 2., 3. Juni die zweite Auflage geplant hatten für die Value of Bitcoin Conference, also fast genau ein Jahr später als die erste. Und aufgrund der Umstände natürlich dieser Termin physisch schwierig wurde. Und dann hat Daniel oder so ist mal aufgefallen, dass natürlich die Problematik ist, wenn man diesen Termin jetzt in die digitale Welt überträgt, dass natürlich die Leute in ihren Zeitzonen bleiben. Und dann war halt die Idee, dass man sagt, okay, gut, man macht eine, man splittet das Ganze auf in 2 Veranstaltungen und hat einmal eine zu mehr oder weniger US-Zeiten und einmal zu den europäischen Zeiten, also die Value of Bitcoin. Jetzt zum ursprünglichen Zeitpunkt wird wieder digital dann auch nochmal sein, aber ist dann eher zu europäischen Zeiten. Und deswegen hat man es jetzt America genannt und Europe. Man könnte es jetzt auch einfach mal so ein bisschen auch als Generalprobe, würde ich sagen, mal ansehen können, um mal zu gucken, wie das Ganze eigentlich abläuft im Digitalen, weil meines Wissens nach war es die erste, wahrscheinlich auch die erste größere Konferenz, die mal digital abgehalten wurde, weil alles andere sind ja im Prinzip so Livestreams, wo du einfach nur so ein YouTube-Livestream und diese Interaktion, die wir ja jetzt so hatten, auch in den Sessions dann, wo man, wie wir jetzt, gut, könnt die Zuhörer nicht sehen, aber grundsätzlich die anderen im Videochat dann sieht, das war sicherlich auch ein Experiment so ein bisschen und da muss man natürlich auch ein paar Sachen dann lernen und mitnehmen. Und jetzt steht eigentlich schon die Planung wieder an für die Juni-Geschichte.
Also es ist jetzt Anfang Juni, ich werde das auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, findet dann nochmal dasselbe für Europa statt. Ich habe jetzt gesehen, bei der Value of Bitcoin America, es waren extrem viele Speaker, extrem viele Events, parallele Tracks, also da war richtig was geboten. Wie war denn vielleicht, Jörg, fangen wir mal mit dir an, wie war denn so dein Eindruck? Vielleicht erstens, hast du schon Feedback bekommen von Teilnehmern und wie war auch so dein Eindruck, was waren vielleicht so deine 1, 2 interessantesten Learnings der Konferenz?
Also was man sagen muss, die Teilnehmer, die Speaker, die waren echt top. Also das war wirklich richtig guter Content, weit ab von jeglichen Shitcoin-Konferenzen, was man sich vorstellen muss, wo irgendwelches Product Placement stattfindet. Also keiner der Speaker hat auf irgendwie seine Firmen oder Produkte hingewiesen, sondern es ging wirklich nur um hochkarätige Inhalte, um Wissensvermittlung, Wissensaustausch. Das war wirklich super. Und jetzt speziell auf meinen Talk, das Feedback war überwältigend. Ich bin jetzt kein Physiker, bin aber in meinem Vortrag am Anfang ziemlich stark in die Physik und auch Quantenphysik eingestiegen. Und hatte da ein bisschen Bedenken, ja, wenn man da jetzt nicht direkt aus der Domäne kommt, ob das alles so korrekt ist. Und da gab es im Prinzip nur kleinere Anmerkungen. Aber jetzt, ich habe direkt also wirklich auch Feedback von einem Physiker bekommen, der gesagt hat, er war sehr inspiriert sozusagen. Er hat mich dann bloß bei ein paar Punkten sozusagen etwas korrigiert. Aber das war schon gut.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir deinen Vortrag jetzt im Nachhinein angesehen und das war schon, also da hast du schon ganz, ganz weit ausgeholt und das war schon echt krass. Also es ist ja auch nicht so leicht, so breite Themen dann irgendwie auf den Punkt zu bringen und ich finde, das ist dir gut gelungen. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf ein. Manuel, was waren so deine 1, ein bis zwei interessantesten Erfahrungen vielleicht. Und eine Frage, die ich auch noch habe, gab es da eigentlich auch Bitcoin-Kritiker? Also wurde da ein bisschen ja, kontrovers diskutiert oder wie waren da so die Panels?
Ja, also das würde ich, also gerade mal mit der letzten Frage anfangen, das war sicherlich vielleicht so aus meiner Sicht ein bisschen einer der Probleme oder der Suboptimalitäten, dass man so diesen Ansatz der FOB nicht ganz durchziehen konnte, der ja eigentlich so ist, dass man sagt, man möchte möglichst viel Diskurs haben, möglichst viele unterschiedliche Meinungen, natürlich schon so ein bisschen abgesteckt, dass man jetzt auch nicht über Gott in die Welt redet, aber dass schon jemand valide Punkte hat und das auch irgendwie ein bisschen sich auch auskennt mit dem Ganzen, dass der dann in der Diskussion da einsteigen soll. Das Problem war tatsächlich jetzt in dem Fall, dass halt von den Leuten, die jetzt auch gerade für den Juni da so ein bisschen vorgesehen sind, einfach die meisten mit anderen Dingen zu tun hatten. Mhm. Ist natürlich jetzt auch gerade an den Finanzmärkten und in der Wirtschaftspolitik und so weiter jetzt gerade auch ein bisschen Hochbetrieb, muss man ja auch so sehen, realistischerweise. Und dementsprechend hat sich das Ganze ein bisschen sehr stark auf die Bitcoiner fokussiert oder verschoben. Meine These ist ehrlich gesagt auch ein bisschen so, dass natürlich diese Affinität jetzt für so eine digitale Konferenz wahrscheinlich auch, also gab es so ein Selection Bias wahrscheinlich auch, dass die digitale Affinität einfach ein bisschen höher ist bei den Bitcoinern und, sage ich mal so, die eher klassischeren Legacy-Leute oder wie man die jetzt nennen möchte, haben natürlich da eher, sage ich mal so, sind halt gewohnt, dass man halt auf Konferenzen geht, wo man dann physisch halt anwesend ist.
Ja, ich glaube, man muss auch zur Verteidigung in Anführungszeichen sagen, dass es ja letztes Jahr, als es physisch stattgefunden hat, da ging es ja teilweise hoch her. Also es war ja nicht so, ist nicht so, dass jetzt die Konferenz generell keine Kritiker willkommen heißt, sondern da wurde ja ordentlich diskutiert vor einem Jahr.
Ja, definitiv. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Leute jetzt irgendwie, also hoffe ich zumindest, dass man nicht abgeschreckt hat für alle Zeiten, dass man sich da eben, wenn man eine Position hat, die schon auch argumentativ dann untermauern muss, was halt für mich in einem rationalen Diskurs halt schon immer notwendig ist. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir für den Juni, dass es ein bisschen, sich vielleicht die Lage zumindest ein bisschen entspannt. Und da haben wir natürlich auch ein paar Zusagen schon gehabt von ausgewählten Volkswirten zum Beispiel auch, die wir so ein bisschen über die Bank kontaktiert haben. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es da so ein bisschen diese Gewichtung ein bisschen anders sein wird. Ansonsten muss ich sagen, stimme ich da Jörg zu, es war sehr hochkarätig besetzt. Teilweise war es ein bisschen fast schon zu viel, weil ich selber manchmal schon gar nicht mehr wusste, was jetzt gerade läuft. Und man hatte so die ganze Zeit einen Schedule neben auf einem anderen Screen und so. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel. Also das werden wir auf jeden Fall anders machen, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, sag ich mal. Dass man sagt, es gibt eine Mainstage. Und dass man nicht noch auf den anderen Stages auch noch Vorträge hat und also teilweise ist man da wirklich fast so selber irgendwie so ein bisschen verrückt geworden. Es war dann teilweise auch ein bisschen zu viel. Was man natürlich auch sagen muss, diese Plattform, die wir da genutzt haben, die ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, wie lange es die überhaupt schon gibt, aber die ist natürlich jetzt noch nicht komplett ausgereift. Da gab es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Dinge, die man natürlich jetzt hoffentlich dann mit den Entwicklern da ansprechen können, dass das noch verbessert wird. Ein bisschen Probleme mit in den Sessions rein, raus und so gehen. Da mussten manchmal alle wieder raus und dann alle wieder rein und so. Das ist alles ein bisschen schlecht manchmal. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist dieses Konzept, dass man sagt, man hat diese Vorträge ganz normal, so wie im Livestream auch, und hat dann nochmal die Möglichkeit, wirklich für so eine bisschen persönlichere Ebene, also dass man wirklich in so Sessions dann ist, das fand ich schon sehr cool. Also dass es ist zwar nicht das Gleiche natürlich, aber man lernt trotzdem Leute kennen. Also ich habe zum Beispiel den Eindruck, die Leute, die ich jetzt, ich habe ja so diesen Bitconometrics-Track da so ein bisschen inhaltlich auch vorbereitet und so ein bisschen geleitet, organisiert, da hatte ich schon den Eindruck, dass ich die Leute noch mal ein bisschen anders kennengelernt hatte durch das Panel, durch die Videochats und so weiter. Also ein bisschen eine persönliche Beziehung aufgebaut dadurch.
Ja, das ist ja im Endeffekt auch das Coole an den Konferenzen. Es war ja jetzt nicht nur die Value of Bitcoin am Montag, sondern auch eines der wichtigsten Events überhaupt im Bitcoin-Space, und zwar das Halving hat am Montag stattgefunden. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen genauer mit euch einsteigen. Also wir müssen hier sicherlich nicht bei Adam und Eva anfangen, aber Vielleicht, ich fasse mal ganz kurz zusammen, um was es sich beim Halving handelt. Also bei Bitcoin ist es ja so, dass Transaktionen generell in Blöcke zusammengefügt werden. Das heißt, wenn du eine Transaktion machst, dann schickt die deine Wallet erstmal an das Netzwerk. Die Transaktion sitzt dann im sogenannten Mempool und wartet dann darauf, dass einer der Miner kommt, die Transaktion nimmt und in einen Block packt, um sie dann eben an die Blockchain anzufügen. Und wer jetzt den neuesten Block an die Blockchain anfügen darf, das wird eben dadurch gelöst, dass der Miner, der zuerst ein mathematisches Rätsel löst, der gewinnt sozusagen und darf dann den Block an die Blockchain anhängen. Also das ist dann dieser Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus. Und die Schwierigkeit ist eben genau so eingestellt, dass alle 10 Minuten, im Durchschnitt alle 10 Minuten dieses Rätsel gelöst wird. Ja, und als Belohnung für denjenigen, der dieses Rätsel als erstes löst, gibt es eben den sogenannten Block Reward. Das war jetzt bis vor kurzem, waren das 12,5 Bitcoin und seit Montag sind es dann jetzt eben nur noch die Hälfte, daher auch der Name Halving und zwar 6,25. Das ist zumindest so, wie ich das Ganze zusammenfassen würde. Jörg, vielleicht mal an dich die Frage, was genau hat denn das Halving für eine Bedeutung für den Bitcoin-Space als Ganzes?
Ja, also zum einen ist es die Funktion, wie man zu einer endlichen Geldmenge kommt. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man definiert die von Anfang an fix, dann hat man aber das Problem der Verteilung. Ja, wie sich das in einer Gruppe von Menschen sozusagen diese fixe Geldmenge hätte verteilen sollen, weil du dann immer dann einen hast, der zum Anfang alles hat und wahrscheinlich die er am besten leiten kann, die bekommen zuerst was, so ungefähr. Ja. Und durch das Halving hat man halt einfach gesagt, okay, wir strecken diesen ganzen Zeitraum über 140 Jahre ungefähr und jeder kann mitmachen, aber damit nicht alle warten, bis Bitcoin überhaupt was akzeptiert ist oder nicht, braucht man halt diesen Incentive, dass man sagt, okay, die als erstes das Risiko eingehen, wo das Ding noch gar nichts wert ist, die bekommen halt proportional mehr, ja, weil die sind auch die ersten Investoren quasi in Form von Energie.
Und, also deswegen gab es am Anfang ja pro Block 50 Bitcoin und jetzt nach über 10 Jahren eben nur noch 6,25.
Genau, und so geht es weiter, bis dann irgendwann wir im Sub-Bitcoin, also im Satoshi-Bereich sind. Und irgendwann 2143 rum, Hochrechnungen zufolge, gibt es dann halt nur noch einen Satoshi pro Block. Und wenn man das bei einem festen Integer in der Programmierung sozusagen halbiert, kommt man dann auf 0. Ab dann gibt es zwar immer noch die Halvings, aber 0 durch 2 ist immer noch 0 sozusagen. Ja. Ja, also das, so kann man das sehen. Noch eine Anmerkung, ich mag das Wort Rätsel eigentlich gar nicht so, weil Rätsel impliziert immer, dass jemand, der klug ist, ein Rätsel schneller oder besser lesen kann.
Dass es eine analytische Lösung gibt, ja, das stimmt.
Genau, im Prinzip ist es wie ein Roulette-Spiel, also einfach Zufall sozusagen. Ja, man hat den Verteilungsmechanismus ans Universum übergeben, hat gesagt, wir spielen alle Roulette und jeder hat die gleichen Chancen beim nächsten Würfelversuch sozusagen einen gültigen Block zu finden oder die entsprechende Anzahl an Proof of Work.
Ja, ja. Jetzt kam mir das so vor, ich bin, wie gesagt, noch nicht ewig im Bitcoin-Space, also so richtig bewusst zumindest. Und beim letzten Halving wusste ich zwar auch schon, was Bitcoin ist, aber war da nicht so tief drin, dass ich das so verfolgt hätte. Mir kam es jetzt vor, dass es dieses Mal unglaublich präsent war. Also in den Medien, im Bitcoin-Space natürlich sowieso. Vielleicht kannst du das am besten einschätzen, Jörg. Du warst ja beim letzten Halving wahrscheinlich auch schon dabei. Wie war da jetzt so der Vergleich? Mediale Aufmerksamkeit und so weiter?
Ja, absolut. Also beim letzten Halving, da hat man vielleicht auf BTC Echo oder also in den wirklich Fachmagazinen oder Fachseiten dazu vielleicht eine Woche vorher was gelesen. Und jetzt war es ja auch so, dass das wirklich fast wie ein Event war, ja, also wie Silvester oder so. Auch während der Konferenz war plötzlich, der 300, ich weiß nicht, also der entsprechende Block wurde gefunden und alle haben kurz innegehalten und sich zur nächsten Epoche gratuliert, sozusagen. Also so muss man sich das vorstellen und auch in den Mainstream-Medien war ja eine Woche vorher schon das fast jeden Tag immer ein Thema. Ja. Auch gerade in der aktuellen Situation mit was die Zentralbanken veranstalten und dass Bitcoin da der völlige Gegenentwurf dazu ist und in dieser Situation Geldmengenausschüttung halbiert.
Ja, ich hab überall auf Twitter dann Happy Halving gelesen. Also es war auf jeden Fall ein Fest, ja. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht unbedingt für jeden ein Fest ist, weil wenn ich zumindest mal in erster Linie und vielleicht auch ganz direkt an die Miner denke, für dieses Jahr zumindest im ersten Schritt erstmal schlecht, weil die bekommen ja weniger Block-Reward für ihre Arbeit. Heißt das jetzt nicht, dass einige Miner am Ende aus dem Bitcoin-Netzwerk aussteigen, und bedeutet das dann nicht auch wieder, dass die Sicherheit des Netzwerks abnimmt?
Es hängt davon ab, wie schnell der Preis sozusagen an diese verknappte Menge sich anpasst, sozusagen. Mhm. Da das so ein massiver Sprung ist, also man hätte ja auch den Algorithmus so bauen können, dass da jeden Tag sozusagen ein leichter Prozentteil, aber es ist halt wirklich so eine Vierjahresperiode gewählt worden, ähnlich wie die Olympischen Spiele vielleicht oder die Legislaturperioden, die wir haben, die sind ja auch oftmals 4 Jahre, also dass man wirklich für 4 Jahre eine gewisse Sicherheit hat, okay, jetzt ist das die Geldmenge, die pro Tag ausgeschüttet wird, und in 4 Jahren, das ist eh so weit weg für die meisten Menschen, dann ist alles wieder anders. Und immer wenn so ein Sprung passiert und der Preis halt nicht schnell genug anzieht, schmeißt das halt die uneffizientesten Miner raus, es sei denn, die haben vorher schon Reserven sich zugelegt, dass sie sagen können, wir können jetzt diesen Unterschied zwischen unseren Kosten und unserem Profit, den wir erzielen, eine Weile aushalten. Dass wir jetzt vielleicht mal 2-3 Monate mit Minus weitermeinen und dann hat sich der Preis hoffentlich angepasst, sodass wir noch im Spiel bleiben. Aber im Prinzip ist Bitcoin knallharter Darwinismus. Ja? Also wer uneffektiv ist, fliegt raus sozusagen.
Ja, es war jetzt tatsächlich nach den letzten Halvings immer so, dass der Preis dann klar mit Verzögerung, aber ja deutlich angestiegen ist. Ob das dieses Mal genauso sein wird, das wissen wir natürlich nicht. Da sprechen wir später mit Manuel auch noch ein bisschen genauer drüber. Vielleicht jetzt dann nochmal die Frage umgedreht. Also für die Miner ist es vielleicht erstmal kurzfristig ein Problem. Warum hat jetzt aber trotzdem die allergrößte Mehrheit der Bitcoin-Community das Ganze gefeiert? Also du hast da schon so ein bisschen vorhin drauf angesprochen, Bitcoin, da ist es eine vorprogrammierte Geldpolitik. Es sorgt dafür, dass Bitcoin knapp ist. Warum ist diese Knappheit denn generell so wichtig für Geld?
Ja, da kommen wir jetzt schon fast Richtung meinem Vortrag.
Das war mein Ziel, ja.
wo ich ja im Prinzip wirklich ganz, ganz tief zum Wesen des Geldes mal zurückgegangen bin, was mir jetzt eigentlich auch erst in den letzten 6 Jahren so wirklich, also wie gesagt, ich komme aus der Informatik und Geld, man wächst damit auf, man hinterfragt das nicht. Wer so ein bisschen viel Star Trek in seinem Leben gesehen hat, der sieht, dass es Ideen von einer Zivilisation oder von einer Gesellschaft gibt, wo Geld nicht mehr notwendig ist. Und man fragt sich dann schon, ist das jetzt wirklich nur so ein zeitweiliges Dilemma, in dem wir sitzen, dass wir alle 10 Jahre irgendwie ein neues Geld erfinden müssen? Also so kommt es einem gefühlt vor in den letzten Jahren, dass nichts wirklich stabil ist und immer wieder neue Vorschläge kommen. Oder gibt es irgendwann mal das letzte Geld und danach brauchen wir kein Geld mehr? Oder gibt es diesen Endzustand, dass es mal ein Geld gibt, was wirklich dann perfekt ist und für immer bleibt, sozusagen?
Ja. Also in deinem Vortrag ging es, wenn man den in einem Satz zusammenfassen kann, du hast so darüber gesprochen, warum Bitcoin so die Endstufe der Entwicklung des Geldes ist. Kann man das so zusammenfassen?
Ne, erstmal überhaupt, was denn ein ideales letztes Geld oder ein perfektes Geld ausmachen würde jetzt mit all den Erkenntnissen, die wir jetzt übers Universum haben und was dann, ob dann Bitcoin da passt oder ob man da identifizieren kann, ja, nach Bitcoin kommt nochmal was anderes vermutlich.
Ja, ich finde, du hast das ziemlich cool gemacht. Ich glaube, du hast so ein Periodensystem gezeigt, ja, mit allen chemischen Elementen, und dann, vielleicht kannst du das mal kurz selbst erzählen, was du mit dem Periodensystem dann angestellt hast.
Naja, irgendwann ist mir klar geworden, dass Geld ist nicht, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ich habe versucht, die Quantenphysik und die Praxeologie, also im Prinzip die methodologische Grundlage der österreichischen Ökonomie, übereinander zu legen. Und dort wird ja von ultimativen Enden oder von ultimativen Zielen gesprochen in der Praxeologie, und Geld ist kein ultimatives Ende. Geld ist immer nur ein Tool, ja, ein Werkzeug sozusagen, um seine Ziele zu erreichen in einer Gruppe von Menschen. Und wenn man feststellt, dass das nur ein Messwerkzeug ist, also um wirklich Werte zu messen, zum Beispiel um auszudrücken, dass ein Apple iPhone 1,3 mal teurer ist als ein vergleichbares Samsung-Telefon, dann verbirgt sich hinter diesem Faktor, hinter diesem Preisunterschied eine gewisse Information, die ganz knapp zusammengefasst jedem Menschen was Sinnvolles transportiert. Ja? Das entweder ist die Qualität besser oder hat bessere Funktionen, aber dass dann ein Unterschied herrscht. Also es Geld nur sozusagen wie, man muss sich wie einen Zollstock vorstellen sozusagen. Geld ist das Werkzeug, um den Unterschied in den Werten zwischen den verschiedenen Gütern zu messen. Und da aber die Dinge, die für uns relevant haben, alle aus Materie bestehen, also aus den physischen Elementen, und weil aus der Praxeologie erkennbar ist, dass Werte für jeden Menschen immer subjektiv sind, also was für den einen Müll ist, kann für den anderen ein wertvoller Schatz sein, ist die einzige Lösung aus diesem Dilemma, wie man Werte misst, dass man sich auf ein Referenzelement einigt, ja? Indem einer einfach mal sagt, wir nehmen jetzt das als Maßstab. Und das hat aber die Konsequenz, dass dieses Referenzelement quasi aus der Wirtschaft verschwindet, weil du kannst das dann nicht in irgendwelchen anderen Produkten verwenden. Das würde immer wieder deine Geldmenge in der Anzahl verringern oder erhöhen sozusagen. Also man muss sich quasi auf ein Element einigen und sagt, das ist unser Maßstab und wir messen jetzt alles andere relativ dazu. Und deswegen hatte ich versucht, über das Periodensystem der Elemente rauszufinden, was wäre denn das geeignetste Element, und wir kennen jetzt eigentlich alle sozusagen, weil wir haben jetzt die Lücken geschlossen. Ja? Das ist nicht mehr wie im 17. Jahrhundert, dass man nur die Hälfte kennt. Wir kennen jetzt alle und wir wissen, ab wo Elemente unstabil werden und dann zu schwer sind, um dauerhaft in unserem Universum zu existieren. Und dann überlegt man sich halt, was sind Eigenschaften für gutes Geld, und landet erstaunlicherweise, nachdem man auch die Edelgase ausgeschlossen hat, bei den Edelmetallen. Und wenn man dort noch etwas weiter selektiert, landet man bei Gold als idealen Kandidaten, um physische Dinge sozusagen zu messen.
Also würdest du sagen, dass der Markt in den letzten Hunderten oder Tausenden Jahren eigentlich schon automatisch das richtige Element ausgewählt hat, um das als Geld funktionieren kann?
Zumindest das Stabilste, was man bekommen kann. Und wir sehen das ja in anderen Disziplinen, wenn es darum geht, Gewicht zu messen oder Längen zu messen. Da sind wir von der Elle hin dazu, dass wir den Meter als Platin-Iridium-Element definiert haben, dass sich möglichst wenig ändert, auch abhängig von der Temperatur. Und jetzt seit 2019 sind wir in allen Standardeinheiten weg von physischen Dingen. Also die sind jetzt alle abgeleitet von den Naturkonstanten. Ja? Mhm. Das Kilogramm war das letzte, was 2019 offiziell anhand vom Planck'schen Wirkungsquantum und mit der Zeit, die übers Cäsium 133 Isotop oder so, was in den Atomuhren verwendet wird, sind im Prinzip bei allen Einheiten Kilogramm, Meter, Zeit, Temperatur und so weiter jetzt rein in Definitionen, die nur noch von den Naturkonstanten abhängen.
Und dein Argument?
Weil die nämlich am genauesten sind. Die ändern sich nicht über die Zeit. Ja? Also der Mensch hat gemerkt, selbst wenn wir irgendwie den Meter als Platin-Iridium-Element als Prototyp uns hinlegen, wir messen 50 Jahre später wieder, ist entweder Masse verloren gegangen oder die Länge stimmt nicht mehr. Das heißt, der Mensch sucht immer das genaueste Instrument, um messen zu können. Und da war von den physischen Elementen Gold am stabilsten, was über die längste Zeit sozusagen unveränderlich da ist.
Ja. Ich glaube, damit hast du jetzt fast schon so meine nächste Frage beantwortet. Was mir nicht so ganz klar war in deinem Vortrag, beziehungsweise das hast du so als Prämisse angenommen, dass Geld oder dieses Referenzelement, von dem du sprichst, das muss im Endeffekt ein Rohstoff oder ein Element aus der Natur sein. Aktuell ist es ja so, dass Geld eher ein sozialer Kontrakt ist, nenne ich das mal. Das ist vom Menschen geschaffen, das ist ein soziales Produkt des menschlichen Zusammenlebens, hat aber gar nichts mit irgendeiner Naturkonstanten oder sowas zu tun. Warum glaubst du, dass das eben nicht so gut funktionieren würde, wie wenn man das als so ein Referenzelement schaffen würde, das aus der Natur kommt?
Klar kann man das machen. Man könnte sagen, wir haben hier was Imaginäres und wir ändern das nicht mehr. Aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass halt immer jemand die Deutungshoheit über dieses Geld dann an sich reißt und sagt, aus diversen Gründen brauchen wir jetzt mehr davon sozusagen. Und dann hat man da ein komplexes System hinten dran, wo es gar nicht so einfach ist, dass alle anderen sagen, nee, das wollen wir nicht. Und bei einem Element, was wir nicht schaffen können, also wir können vielleicht mal ein Wasserstoffatom im Teilchenbeschleuniger da in der Schweiz künstlich herstellen, aber in wirklichen Mengen können wir Gold nicht produzieren. Wir können das nur aus dem Boden schöpfen, aber wir können die Atome nicht herstellen, sozusagen. Und da hat man das halt aus der Verantwortung des Menschen rausgenommen und sagt, wir nehmen etwas, was außerhalb der Möglichkeiten des Menschen liegt, des einzelnen Menschen liegt, jetzt da an dieser Menge, die davon vorhanden ist, etwas zu ändern. Mhm. Und dadurch hat man einen sehr genauen Maßstab, weil man hat eine feste Länge oder ein festes Volumen sozusagen, was man dann in Relation zu allen anderen Dingen setzen kann.
Okay. Du bist dann, nachdem du über dieses Periodensystem gesprochen hast, hast du gesagt, jetzt drehe ich den ganzen Vorgang mal um und überleg mir mal, wie müsste denn das Element aussehen, das die perfekten Eigenschaften hat, um als Geld oder als so ein Referenzobjekt zu fungieren. Du bist dann auf das Ergebnis gekommen, dass das Ganze Bitcoin ist. Kannst du uns vielleicht mal erklären, warum Bitcoin da jetzt so gut passt?
Ja, das Problem, das hatte ich auch in meinem Vortrag auf der Value of Bitcoin-Konferenz letztes Jahr schon gesagt, ist, als die Menschheit quasi die Möglichkeit der Fernkommunikation über quasi masselose Teilchen, also über Funkfrequenzen und Wellen, sich für sich erschlossen hatte, weil zu dem Zeitpunkt war der Informationsaustausch dann deutlich schneller über große Distanzen als das entsprechende Geld, was sich nur über Postkutschen oder über Lastwagen hätte bewegen lassen können. Und da ist Gold ein bisschen dann zusammengebrochen, weil es hat dazu geführt, dass Gold immer mehr zentralisiert wurde, dass man gesagt hat, okay, idealerweise bewegen wir es gar nicht mehr. Wir nehmen es zwar noch als Maßstab für Werte, aber wir brauchen jetzt was sich schneller bewegen lässt. Und da erst Papier ist leichter und dann nur noch rein digital, dass wir das als Elektronen oder über Lichtwellen sozusagen verschicken können. Aber dadurch ist diese Knappheit verloren gegangen, weil sich der Maßstab immer wieder geändert hatte sozusagen mit den Fiat-Währungen. Was ich dann gemacht habe, ist, habe versucht, ein Element zu finden, was halt kein Gewicht hat und deswegen sich auch mit wenig Energie auf Lichtgeschwindigkeit bewegen lässt, aber trotzdem diese Eigenschaft des finalen Settlements, also das Final Settlement, liefert, dass wir hier was Begrenztes haben und es kann nur einer gleichzeitig besitzen und es kann aber auch übertragen werden auf jemanden anderen. Da habe ich mir bloß überlegt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man definiert wirklich was Fiktives und hofft, dass sich alle dran halten, oder man braucht irgendwie eine Bindung zu dem physischen Universum. Und da ist das Einzige, was konstant ist in unserem Universum, die Energiemenge sozusagen. Die ist fix. Mhm. Das heißt, wir brauchen etwas Virtuelles ohne Ort, das aber trotzdem nachweislich einen gewissen Teil der zur Verfügung stehenden Energiemenge des Universums dauerhaft an sich bindet. Genauso wie es die Materie, die wir brauchen, und Leben auch macht. Ja.
Dort also ganz kurz nur eine Zwischenfrage. Wenn du sagst, die Energiemenge ist fix, dann heißt das, wir können jetzt, wenn wir uns das ganze Universum ansehen, können wir keine Energie irgendwie vernichten, sondern wir können Energie immer nur von einem Zustand in den anderen übertragen. Aber die insgesamte Menge ist fix.
Genau. Und wenn sowas wie Gold entsteht, dann borgt es sich dauerhaft Energie aus dem Universum. Ja. Und wenn Gold wieder vernichtet wird, wird die Energie wieder freigesetzt in Wärme oder in Strahlung. Ja. Mhm. Ja, und so war ich dann halt auf der Suche nach einem Element, das wirklich nachweislich, also wirklich beweisbar für jeden, dauerhaft einen gewissen Teil dieser begrenzten Energiemenge an sich bindet. Und da bin ich vor vielen Jahren mal auf das Landauer-Prinzip gestoßen, weil ich mich gefragt hatte, was passiert mit Bitcoin, wenn die Rechner immer schneller und immer energieeffizienter werden? Kommt irgendwann der Punkt, wo dieses Difficulty Adjustment bei Bitcoin nicht mehr funktioniert? Und da bin ich halt auf dieses theoretische Prinzip in der Physik gestoßen, wo man sieht, es gibt genauso wie es eine Obergrenze für die Informationsgeschwindigkeit, also die Lichtgeschwindigkeit gibt es eine Untergrenze für die Energiemenge, die notwendig ist, um zu einer Zustandsänderung im Universum zu führen. Da sind wir noch weit technisch davon weg, aber wichtig ist, es gibt diese Untergrenze. Also wir können nie für null zu null Informationen aus dem Universum entfernen oder hinzufügen. Und das ist genau das, was dieser Proof-of-Work-Algorithmus von Bitcoin nutzt, ist, dass er quasi einen mathematischen oder einen Beweis liefert, dass in den letzten 10 Minuten Energie aufgewendet wurde, um zu dieser Information zu kommen. Und wenn man dann die komplette Historie hat, also eine komplette Blockchain-Datenbank, dann sieht man, dass das konstant stattfindet. Seit 11 Jahren jetzt wird kontinuierlich eine gewisse Menge Energie sozusagen von diesem Netzwerk gebunden. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wird es immer so sein? Da gibt es keine Garantie dafür, aber man hat den Nachweis, okay, ich habe hier was Echtes, was nicht aus dem Nichts so imaginär einfach erzeugt wurde, sondern jemand musste dafür Ressourcen aufgeben. Und habe aber den Vorteil, dass ich wirklich mit Überinformationstechnologie, Lichtwellenkabel, wie auch immer, diese Informationen schnell übertragen kann. Und deswegen bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass Bitcoin genauso echt ist für uns in diesem Universum wie auch Gold, also so echt wie es nur sein kann, mit ein paar Vorteilen, die Gold nicht hat.
Ja, also ich finde das extrem interessant, so mal an Bitcoin heranzugehen. Ich habe mir auch so noch nie Gedanken gemacht über Bitcoin. Jetzt haben wir die ganze Zeit so diesen Gold versus Bitcoin. Da vielleicht nochmal eine Frage an Manuel, weil ich weiß, dass du unter anderem mal mit Thorsten Pollard auch, das musste auch auf einer Value of Bitcoin-Konferenz gewesen sein, auf einem Panel warst. Wie ist denn so generell dein Eindruck? So, es gibt ja sehr, sehr viele Goldbugs, also die Leute, die extrem in Gold verliebt sind. Inwieweit zeigen die sich denn offen gegenüber Bitcoin?
Ja gut, es gibt da halt im Prinzip zwei Lager. Es gibt einmal vielleicht so das Saifedean-Amuse-Lager, Plan-B-Lager. Das sind ja alles ehemalige Goldbugs, die dann das Lager gewechselt haben, sag ich mal sozusagen. Und dann gibt es halt diejenigen, die meiner Ansicht nach halt viele von diesen technologischen Aspekten, also auch viel von dem, was der Jörg jetzt gesagt hat und auch grundsätzlich viele Dinge nicht so ganz umreißen meistens. Also was mir am allerhäufigsten zu Ohren kommt, sage ich mal, von diesen, ist immer dieses Argument, dass vielleicht Bitcoin nicht inflationiert werden kann, aber es wird doch inflationiert durch die Altcoins. Also das höre ich extrem oft. Das ist vielleicht so das eine Missverständnis. Also so nach dem Motto, das wäre das gleiche Argument zu sagen, ja gut, dass die Goldmenge wird durch gefälschtes Gold, wird ja auch nicht erhöht dadurch. Genauso wenig wie der US-Dollar oder Euro durch Monopoly-Geld erhöht wird. Das ist das eine große Missverständnis. Und das andere Missverständnis, das auch, was ein bisschen damit verbunden ist eigentlich, ist so diese Idee, ja, man kann es ja einfach kopieren. Das ist sozusagen das andere Missverständnis. Und ja, wenn ich denen dann so begegne und sage, ja, du kannst einmal, kannst du es imperfekt kopieren, ja, dass du sagst, okay, gut, du änderst einen zentralen Parameter, dann heißt es halt Bitcoin Cash oder was auch immer. Dann ist es aber nicht mehr Bitcoin, dann ist es Fake Bitcoin. Oder du kopierst alles genau, aber dann bist du einfach nur ein Knotenpunkt im System. Und Manchmal hilft es dann aber auch nicht. Und ich glaube, das große Problem ist, dass viele von diesen Leuten halt einfach nicht, einfach nicht den Computer Science Background haben, die dann mal sagen, ich experimentiere jetzt mal mit einer eigenen Node, ich lad mir jetzt den Bitcoin Daemon runter und so. Das ist halt, das ist zu weit weg. Ich meine, das ist auch so ein bisschen eine Generationssache. Wir reden da von Leuten, die halt in aller Regel so mindestens 50 sind. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt mit 50 da jetzt nochmal so eine Deep Dive da machen würde. Das ist vielleicht einfach auch eine Thematik, diese technologische Barriere. Und und dann bleibt man halt da stehen, weil diese Blackbox bleibt halt einfach noch eine Blackbox, wo ich vorher schon so ein bisschen das Ganze angeschnitten hatte. Solange man wichtige, also man kann nicht alles jetzt in Bitcoin verstehen, das kann niemand versteht Bitcoin komplett, 100%, aber solange man nicht diese grundsätzlichen Elemente versteht, warum die Geldpolitik nicht verändert werden kann oder halt nur extrem schwer verändert werden kann, warum Altcoins nicht den Bitcoin Money Supply inflationieren, lauter solche Sachen, solange man da diesen technologischen Background nicht versteht, dann ist es halt, versteht man das Thema nicht vollumfänglich und dementsprechend sind dann halt diese Reservierung oder beziehungsweise teilweise ja eher auch diese Ablehnung dann, ja. Also es ist ja oft zu beobachten, dass Leute, wenn sie was nicht verstehen, dass sie nicht sagen, oh, es ist interessant, ich beschäftige mich mehr damit, sondern dass die Leute einfach nur sagen, psychologisch ist es ja auch klar, ich lehne es einfach ab, weil wenn ich es ablehne, dann suggeriere ich mir selber ja, dass es auch nicht notwendig ist. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ich habe ja auch in der Bank mit relativ vielen, wir machen ja auch sehr viel Goldgeschäft und auch schon zahlreiche Diskussionen da so ein bisschen geführt. Da ist es ehrlicherweise, also es sind so ähnliche Punkte, die ja wie jetzt gerade skizziert wurden, werden da diskutiert und man ja, kommt irgendwie auch nicht weiter.
Ich glaube, man kann es auch keinem so wirklich übel nehmen, wenn er sich jetzt nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe auch Jahre gebraucht, um darauf zu kommen, dass es vielleicht doch mehr ist als nur irgendein Scam. Eigentlich hast du mir jetzt die perfekte Vorlage gegeben, um auf das Thema Scarcity nochmal einzugehen. Ich möchte aber noch eine letzte Frage zum Thema Halving stellen an euch beide. Und zwar ist es ja so, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Halving natürlich dazu führt, dass irgendwann die Block Rewards auf Null sinken. Das heißt, die Miners bekommen keinen Block Reward mehr. Aktuell machen ja diese Block Rewards doch einen ganz großen Teil dieser Einnahmen ein, die die Miner bekommen. Der zweite Teil, das sind die Transaction Fees, also die Transaktionsgebühren, die ja jede Transaktion, der jeder Transaktion anhängt. Wie ist es denn jetzt, wenn es wirklich keinen Block Reward mehr gibt und die Miner nur noch durch die Fees über die Runden kommen müssen? Wird dann die, ich stelle jetzt mal die These in den Raum, das führt dazu, dass dann entweder die Fees unglaublich teuer werden oder dass die Sicherheit des Netzwerks in den Keller geht. Jörg, hast du da vielleicht eine Meinung dazu?
Also ich denke weder noch, weil wenn dieser Punkt erreicht ist, wir sind noch 120 Jahre davon weg, dann, also wenn es dann Bitcoin noch gibt, dann ist es wirklich das beste Werkzeug, um Werte zu messen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wird auf jeden Fall alles andere, was es gibt, schon in Bitcoin bepreist sein. Und das heißt, die Transaktionsgebühren, die dann im Verhältnis dazu aufgerufen werden, sind immer noch, also verhältnismäßig hoch dann. Und das wird dazu führen, dass nur solche Transaktionen über Bitcoin abgewickelt werden, die jetzt diese Sicherheit auch brauchen. Also der Markt wird festlegen, was es wert ist, dieses ultimative Werkzeug zum Messen von Werten zu sichern. Ja, das wird bestimmen, wie viel verfügbare Energie da reinfließt. Das muss nur so hoch sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein einzelner Akteur oder eine Gruppe von Akteuren diese Energiebarriere überwinden können und somit die Informationen, die man jetzt 140 Jahre lang da aufgebaut hat, einfach überschreiben können. Ja? Das wird aber auch heißen, dass es gewisse Dinge gibt, die werden einfach in diesem Netzwerk ausgepreist und die müssen dann über andere Wege abgewickelt werden. Zum Beispiel über Lightning, ja, dass man dann sagt, wir haben dann andere Second-, Third-Layer-Technologien, wo man deutlich geringere Transaktionsgebühren hat, aber man geht ein bisschen Kompromisse bei der Sicherheit ein. Ja? Also ich glaube, dass die Miner weiterhin also dass es weiterhin Miner geben wird, die mit überschüssiger Energie, für die es keine bessere Verwendung gibt, mit Profit anhand rein von den Transaktionsgebühren leben können.
Ja. Ja, ich denke, das sehe ich ähnlich, dass die Bitcoin-Base, dass die Base-Layer, dass die wird eher mal so ein Settlement-Layer sein, wo wirklich nur die allerwichtigsten Transaktionen drüber laufen, wo man dann auch bereit ist, vielleicht eine etwas höhere Transaktionsgebühr zu bezahlen und alles andere muss zwangsläufig auf Second-Layer-Solutions dann laufen. Ja, lass uns doch mal weitergehen. Und zwar haben wir jetzt schon einige Zeit über Scarcity gesprochen und inwieweit Scarcity theoretisch jetzt eine Bedeutung für Bitcoin hat. Jetzt würde ich gerne noch drüber reden, was denn Scarcity für, wie man Scarcity eventuell empirisch messen kann und auch empirisch nachweisen kann, dass Scarcity oder Knappheit eben im Bitcoin-Preis enthalten ist oder auf Bitcoin eine Auswirkung hat. Also die spannende Frage, die jetzt im Raum steht, ist es wirklich so, dass Scarcity oder Knappheit eine ganz wichtige oder sogar die ausschließliche Rolle für den Wert von Bitcoin spielt? Und da gibt es bleiben wir vielleicht erstmal ganz allgemein, ohne da jetzt noch näher auf ein Modell einzugehen, über das wir auch gleich reden, das Stock-to-Flow-Modell. Manuel, was sind denn so deine Gedanken, als du dich in das Thema eingelesen hast und drüber nachgedacht hast, ja, inwieweit sollte Scarcity denn jetzt im Bitcoin-Preis vorhanden sein und kann man das irgendwie messen und wie lief da so dein Prozess ab, als du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass jeder, der so ein bisschen mit Bitcoin so zu tun hat, relativ schnell eigentlich darauf stößt, dass eine der Besonderheiten von Bitcoin eben ist, dass es irgendwie schwierig ist, ja, ganz am Anfang ist ja relativ gut noch, dass es irgendwie schwierig ist, davon mehr zu machen. Das ist aber so die grobe Orientierung am Anfang. Und je tiefer man einsteigt, merkt man natürlich dann, dass das Ganze, und das ist auch so ein bisschen die Krux an den ganzen Modellierungen jetzt, über die wir jetzt da sprechen, dass das Ganze relativ deterministisch ist. Am Anfang denkt man ja so, ja, das ist so ähnlich wie bei Gold, naja, in einem einen Jahr ist es einfacher zu meinen, im nächsten Jahr ein bisschen schwieriger, weil vielleicht mal da was gefunden wurde und da was gefunden wurde. Und so ist es ja eben bei Bitcoin eben nicht. Bitcoin ist ja sehr deterministisch, was das Mining angeht. Das Einzige, was sich ja eigentlich im Grunde verschoben hat mal und das einzig stochastische Element beim Bitcoin-Mining ist ja eigentlich, sind nur die Zeitpunkte der Halvings. Das ist ganz interessant, dass eigentlich, wenn es sozusagen rein theoretisch abgelaufen wäre, dass wirklich alle 10 Minuten im Durchschnitt ein Block gemeint worden wäre von Anfang an, dass die Halving, das erste Halving wäre dann ungefähr so Silvester gewesen, 2012. Und das war ja dann relativ deutlich früher dann. Also ein paar Monate, ich glaube November war es, und dann hat sich es immer mehr nach vorne verschoben, dann gab es ja neue Mining-Hardware und so weiter, und im Prinzip der einzige Unterschied ist, dass das Halving jetzt hätte auch Ende des Jahres passieren sollen und ist jetzt de facto um einige Monate nach vorne gerutscht. Also die einzige Veränderung im Grunde von diesem ganzen Schedule waren paar Monate jetzt da, diese 7 ungefähr.
Wobei das ja eigentlich fast zu erwarten ist, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin populärer wird und mehr Miner ins System kommen, heißt es ja, dass das Mining Adjustment ist ja nicht instant, sondern nur alle so und so viel 1000 Blocks. Und dann hast du ja immer diese Verzögerung, dass wir mal von 10 auf 9 und 8 Minuten kommen und dann ist das Difficulty Adjustment und dann bist du erst wieder bei 10 oder von mir aus auch mal
kurz 11. Wobei man sieht schon, dass eigentlich so nachdem hier so die ASICs entwickelt wurden und so und dass man jetzt, sag ich mal, so grob gesprochen nach dieser Entwicklung so 17, 18, 19, 20, da hat man schon gesehen, dass eigentlich diese 144 Blöcke pro Tag, dass das sehr gut gepasst hat. Das war mehr so gerade diese 2016 oder vielleicht auch noch 17, weiß nicht mehr genau, Zeit, wo das ein bisschen sich verschoben hat und auch ein bisschen davor noch. Und grundsätzlich sieht man schon, dass man so ein bisschen in dieses, dass man viel genauer wird. Also Bitcoin wird quasi noch viel, viel, viel genauer über die Zeit hinweg. Und das bereitet natürlich dann, je länger man sich damit beschäftigt, bereitet es einem immer mehr Kopfzerbrechen. Am Anfang denkt man so, ja, das ist ja toll. Ökonometriker denken, ja, das ist wahnsinniges Paradies für mich, dass hier sowas Exogenes ist. Das Problem ist allerdings, dass es vereinfacht gesagt nicht so wirklich zu diesen ökonometrischen Tools passt, die wir so haben. Im Grunde genommen ist so ein bisschen die Problematik, dass der Bitcoin-Preis auf der einen Seite ist relativ wild, ja, so im Fachjargon nennt man das halt so einen Random Walk, der zwar schon so einen Drift hat, weil es geht ja relativ klar nach oben, so grundsätzlich zumindest bislang. Und diese Stock-to-Flow-Variable ist halt relativ deterministisch und hat, da fehlt eben so ein stochastisches Element. Und dementsprechend sind diese Zeitreihen-Charakteristika von diesen beiden Zeitreihen, die sind nicht wirklich miteinander kompatibel. Und das hat man, glaube ich, am Anfang haben die meisten so ein bisschen ignoriert. Jetzt hatten wir ja auch bei der Konferenz nochmal einen Zeitreihen-Spezialisten, der halt auch mal nochmal so völlig ungebiased da drauf geschaut hat. Weil es ist ja oft so, dass wenn du, kennst du ja wahrscheinlich auch von deiner ökonometrischen Arbeit, wenn du halt so relativ lange auf etwas schaust, dass man dann schon irgendwie so ein bisschen blind wird, so ein bisschen bei der ganzen Arbeit. Und der hat nochmal so ein bisschen, ein bisschen frischen Wind reingebracht und hat auf ein paar Sachen hingewiesen, die, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man so, ja klar, wieso kam ich denn da eigentlich nicht so richtig drauf? Ja. Und das war jetzt so die neueste Entwicklung, wo man gesagt hat, eigentlich so richtig sauber ist die empirische Arbeit da nicht. Auch wenn es natürlich rein vom Theoretischen natürlich schon sehr naheliegend ist, dass der Härtegrad von Bitcoin was mit dem Wert zu tun hat. Da muss man jetzt kein ausgebildeter Ökonometriker sein, dass das für die Leute irgendwie wichtig ist, weil wenn es nie, das ist sozusagen ja das einer der Hauptfeatures von Bitcoin gegenüber anderen Geldkandidaten. Und es ist ja nur logisch, dass das eine große Rolle spielen muss.
Ja, lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also ich fand es auch richtig gut, dass ihr euch da mit Sebastian Kripfgans da einen absoluten Zeitreihen-Experten geholt habt. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Holen wir mal diejenigen ab, die sich jetzt noch nicht so genau mit dem Stock-to-Flow-Modell auskennen. Also wo wir jetzt angekommen sind, war, wir haben diese Idee, dass Scarcity oder Knappheit sollte irgendwie im Bitcoin-Preis enthalten sein. Und jetzt hat man sich überlegt, wie kann man Knappheit am besten messen, um das dann auch empirisch zu testen. Und dann ist man eben auf dieses Stock-to-Flow-Ratio gekommen.
Ich würde vielleicht gerne...
Jörg, wolltest du was sagen?
Ja, zu Anfang würde ich noch stellen, dass wir im Prinzip ja nur über Knappheit sprechen, weil wir bisher als Menschen kein Element zur Verfügung hatte, was wirklich stabil, also fix war sozusagen. Ja, wenn Vielleicht wird man in 1000 Jahren, wenn man dann 1000 Jahre lang ein stabiles Element hatte, wird es das Wort Knappheit gar nicht mehr im Sinne der Ökonomie geben, weil man sagt, ja, wir haben was Fixes, genauso wie unsere Definition für Zeit und fürs Kilogramm und für den Meter fix ist sozusagen. Da brauchen wir das Wort Knappheit nicht mehr benutzen, sozusagen in dem Zusammenhang. Ja, also deswegen, bloß bisher hat das halt gefehlt, die letzten 5000 Jahre, deswegen hat man das, was am stabilsten, was sich am wenigsten ändert, und das ist per Definition knapp, sozusagen. Also vielleicht, dass man das als Ausgangsbasis nimmt, das aber bei dem Ganzen unterstellt wird, dass die Märkte ständig auf der Suche nach dem Optimum sind, nach dem Stabilsten. Und das ist dann irgendwann halt was nicht nur knapp ist, sondern was sich gar nicht mehr ändert. Ja? Also dann verliert das Wort knapp dann auch da seine explizite Relevanz in dem Kontext.
Wenn wir am Ende noch Zeit haben, da hätte ich noch ein, zwei Fragen dazu, zu dieser Knappheitsdiskussion, aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesem empirischen Modell. Also wir haben jetzt versucht, diese Scarcity irgendwie messbar zu machen, und dann hatte Plan B eben diese Idee, die Stock-to-Flow-Ratio zu nutzen. Manuel, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ich muss mir da kurz das hier aufschreiben, was Jörg gesagt hat.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf zurück.
Das ist schon ein guter Punkt natürlich, ja, dass auch generell so ein bisschen die Frage natürlich ist, ist dieses Stock-to-Flow-Ratio, also vielleicht nur ganz kurz, was das ist, das kommt so aus der Goldanalyse, klassische Edelmetallanalyse eigentlich, dass man sagt, man schaut sich so ein bisschen die unterschiedlichen Edelmetalle an und schaut dann an, wie viel Bestand gibt es an diesen Edelmetallen, also bei Gold zum Beispiel so knapp 200.000 Tonnen, und schaut sich dann an, ja, wie viel wird denn da aktuell produziert pro Jahr zum Beispiel. Das ist relativ willkürlich. Bei Gold hat man halt nichts anderes als Jahresdaten. Dann hat man halt diese Jahresdaten, glaube ich, einfach genommen. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, sondern es wurde halt einfach so gemacht. Also man nimmt den tatsächlichen Bestand, so viel, wie man halt schätzt, was momentan an Gold vorhanden ist. Ist natürlich im Gegensatz zu Bitcoin nur eine Schätzung. Und dann hat man wiederum eine Schätzung für die jährliche Produktion von dem letzten Datenpunkt. Ja. Und da kommt man zum Beispiel bei Gold, je nachdem, was man halt benutzt, aktuell auf ein Verhältnis, das so bei 58, 60, 62, wie gesagt, je nachdem, was man für Zahlen da reinwirft in dieses Verhältnis. Und die Idee, also warum man
das würde bedeuten, ja, dass der Mensch aktuell mit der aktuellen Förderrate ungefähr 60 Jahre braucht, um den gleichen Bestand, also nochmal 200.000 Tonnen zu fördern. Das heißt, in 60 Jahren hätten wir dann ungefähr 400.000 Tonnen.
Was so ein bisschen das Schöne an diesem Verhältnis ist, dass man auch so die Geschichte dabei hat. Und das ist gerade bei den Edelmetallen relativ interessant im Prinzip. Und da sieht man auch, dass dieses Stock-to-Flow-Verhältnis bei den Edelmetallen ein bisschen eine stärkere Implikation für ihre Funktion hat. Weil bei den Edelmetallen ist es ja so, dass es ja nur möglich war, so einen hohen Bestand anzuhäufen, an zum Beispiel Gold, wenn die Leute gewillt waren, dieses Edelmetall für nichts anderes zu nutzen, als jetzt für die Wertaufbewahrung. Und das heißt, gerade bei Edelmetallen ist so ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis so als hinreichende Bedingung bereits zu sehen, dass das Ganze als irgendwie als monetäres Gut verwendet wird oder dass zumindest eine hohe monetäre Prämie ist. Und man sieht, wenn man so diese Verhältnisse sich anschaut, dann sieht man, dass eigentlich nur Gold ein substanziell hohes Stock-to-Flow-Verhältnis hat und andere Geschichten wie zum Beispiel Palladium, Platin und so weiter, die werden ja auch sehr stark eigentlich industriell genutzt. Also das heißt, die werden immer wieder verbraucht. Was kommt, wird immer wieder verbraucht. Deswegen ist das Stock-to-Flow-Verhältnis ungefähr bei 1. Dann gibt es so andere Kandidaten, die so, sag ich mal, so Fallen Angel sind im Prinzip, sowas wie Silber, die eine relativ lange Zeit in der Geschichte eine Daseinsberechtigung hatten, weil sie weil Silber im Prinzip eines der Probleme von Gold gelöst hat oder geholfen hat, es zu lösen, dass es eben gerade für kleinere Einheiten war es teilweise eben gar nicht mehr möglich, Gold noch weiter zu teilen, und dementsprechend für kleine oder für Transaktionen mit ein bisschen weniger Wert hat man nochmal ein anderes Edelmetall gebraucht. Aber natürlich brauchte man das dann irgendwann nicht mehr, nachdem man dazu übergegangen ist, eigentlich mit Papierscheinchen zu hantieren, die irgendwo irgendwie am Ende des Tages, am Anfang zumindest noch, durch Gold gedeckt wurden und dann halt irgendwann mal nicht mehr. Und gerade bei Silber sieht man eigentlich sehr schön, dass diese monetäre Prämie extrem zurückgegangen ist. Da gibt es jetzt natürlich horrend unterschiedliche Schätzungen. Also je silberbullischer man ist, desto höher ist der Stock-to-Flow-Wert natürlich. Da muss man so ein bisschen natürlich auch aufpassen, wer da was veröffentlicht. Aber im Grunde genommen ist da ist das Stock-to-Flow-Verhältnis da deutlich gesunken, weil man irgendwann gemerkt hat, naja, dieses Silber ist eigentlich kein wirkliches Wertaufbewahrungsmittel mehr und ich verbrauche das lieber in bestimmten Prozessen.
Warum ich jetzt finde, dass der Stock-to-Flow so eine coole Variable ist, und zwar vor allem im Bitcoin-Bereich oder eigentlich nur im Bitcoin-Bereich, um damit zu versuchen, den Preis zu erklären, dass du ja schon ein bisschen darauf hingedeutet hast, dass es exogen ist. Ja? Also da geben dem Ökonometriker wirklich das Herz auf, weil bei Gold ist es ja so, du hast einen Stock-to-Flow. Also wie viel Gold gibt es, wurde schon geschürft und wie viel wird dieses Jahr geschürft? Und das Problem ist, wenn ich versuche, damit den Preis zu erklären, dann kann es natürlich auch sein, dass ich so ein Reverse-Causality-Problem habe. Ja? Weil wenn ich einen sehr, sehr hohen Goldpreis habe, dann lohnt es sich natürlich für mehr Goldschürfer, Kapital zu investieren und die Goldschürfung zu beschleunigen. Und das hat wieder eine Auswirkung auf meinen Stock-to-Flow. Und bei Bitcoin, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ist das Coole, dass dieser Flow, der ist einprogrammiert in den Source-Code der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen über dieses Reverse-Causality-Problem. Und deswegen habe ich, als ich das Modell gesehen habe, am Anfang habe ich mir auch gedacht, hey, das ist eigentlich echt richtig cool, sowas mal zu versuchen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz jetzt durch so den die Entwicklungsstufen, die es da jetzt gab mit diesem Modell, das, wie gesagt, kam ja Plan B da zum ersten Mal mit raus vor einiger Zeit und seitdem gab es da ja sehr viel, wie so ein iterativer Prozess, wie es eigentlich auch sein soll in der Wissenschaft, habt ihr das Modell ja jetzt über die Monate und Jahre weiterentwickelt, bis jetzt eben zur Value of Bitcoin, wo dann Sebastian Kripfgans kam und da nochmal aus wirklich neutraler Perspektive sein Feedback gegeben hat.
Ja, also ich würde sagen, es ist ein bisschen anders wie in der Wissenschaft, weil es natürlich erstmal sehr viel auf Twitter abläuft, was sehr ungewöhnlich ist für den akademischen Bereich. Es ist sehr transparent, es ist sehr schnell, es ist sehr ist auch fast schon so exponentiell wie Bitcoin auch. Es ist eine Open-Source-Geschichte. Die meisten Leute, die da dabei sind, die machen das jetzt auch nicht unbedingt hauptberuflich, sondern halt aus einer gewissen Passion heraus, weil sie halt wirklich getrieben sind, so ein bisschen, auch wenn es so ein bisschen pathetisch klingt, aber halt von der Wahrheit, ja, und jetzt nicht irgendwie eine besondere Agenda dabei verfolgen. Also es ist wirklich so ein intellektueller Mehrkampf im Prinzip, weil es verschiedene Sachen auch immer sind, die am Modell dann diskutiert wurden. Es ist schon sehr auffällig, dass das auch immer mehr Leute dann werden. Also am Anfang war das eine kleinere Gruppe und dann sind immer mehr Leute, haben sich das Ganze angeschaut und sind dann eingestiegen mit Replikationen und mit immer wieder neuen Erkenntnissen. Und ich glaube, im Grunde genommen, um es so ein bisschen verkürzt zu sagen, würde ich mal sagen, wenn man so skizzieren muss, dass am Anfang war es halt ein einfaches, lineares Regressionsmodell, ganz am Anfang, was man so ein bisschen aus dem Statistik-Grundstudium irgendwie so kennt, halt angewandt auf Zeitreihen. Und bei Zeitreihen muss man sagen, da gehen immer schon die Alarmglocken los bei eigentlich im Prinzip allen Empirikern, weil sie wissen, da herrschen andere Gesetze sozusagen. Da ist immer alles ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar Ökonometriker, die sagen, mit Zeitreihen wollen sie gar nichts zu tun haben, weil das alles Voodoo ist. Und man muss schon sagen, dass da, würde ich mal sagen, besondere Vorsicht geboten ist. Ja? Weil halt das Problem ist, dadurch, dass alles über die Zeit sich entwickelt, man halt manchmal denkt, man hat eine Korrelation oder einen Zusammenhang gefunden, wobei das alles nur Zufall ist, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Und die ganze Diskussion ging am Anfang relativ schnell um die Frage, ja, ist es jetzt eben gerade so ein zufälliger Zusammenhang, der halt einfach nur dadurch entsteht, dass halt beide Zeitreihen über Zeit sich irgendwie entwickeln und fertig. Und
also es ging im Endeffekt darum, ist es einfach eine Korrelation oder es steckt da so ein kausaler Zusammenhang dahinter, ja, hinter dem, was wir da beobachten?
Genau. Ich denke, um kurz das zu ergänzen, man muss auch unterscheiden, was will man mit so einem Modell erreichen? Also will man das wirklich jetzt zur Vorhersage für die Zukunft nehmen, wo der Bitcoin-Preis in einem Jahr, in zwei, in 10 Jahren ist? Oder will man erstmal überhaupt ein Modell finden, was die Vergangenheit erklärt?
Das ist aber nochmal was ganz anderes natürlich. Aber grundsätzlich ist natürlich der erste Schritt ist erstmal zu sagen, hat man da eigentlich ein statistisch sauberes Modell? Und wie gesagt, der Anfangspunkt war eben, dass man gesagt hat, okay, gut, man braucht irgendeine Variable für diesen Hardness, diesen Härtegrad, um den abzugreifen. Weil ich vielleicht mal wirklich nochmal ganz vereinfacht dargestellt, man kann ja jetzt nicht ein Regressionsmodell machen und da einfach Härte reinschreiben in die Regression, ja, sondern man braucht da halt einfach eine quantifizierbare Variable. So, und dann vom Kontext her gedacht, war es eben so, dass man gesagt hat, ah, was wurde denn bei Gold mal benutzt? Ah, okay, das könnte man doch vielleicht auch übertragen. Gab es ja dann auch im Buch von Seyfried und Mahmoud diese Darstellung, die rein qualitativ war. Und dann war halt der Ansatz, ehrlicherweise würde ich es jetzt mal interpretieren, war am Anfang, ja, man schaut halt einfach mal, ob das halt irgendwie passt. So, und dann läuft man natürlich bei Zeitreihen relativ schnell in die Problematik rein, dass man da tolle Korrelationskoeffizienten und so weiter bekommt und signifikante Zusammenhänge. Nur das Problem ist halt, dass man nicht weiß, ob man wirklich einen Zusammenhang gefunden hat oder nicht, weil man eben in dieser problematischen Zeitreihenwelt ist. Was dann, glaube ich, einer der Hauptprobleme war, dass man diese Stock-to-Flow-Variable, die ja über die Zeit hinweg tatsächlich ja auch so nach oben geht, sage ich mal vereinfacht gesagt, also nicht so eine sogenannte stationäre Variable mit einem konstanten Durchschnitt und einer konstanten Varianz, so wie eine Sinuskurve, sondern dass die ja schon so ein bisschen trendet, wie man so sagt. Mhm. Was aber dann relativ viele Leute irgendwie ausgeblendet haben oder ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist genau. Also mir war das dann tatsächlich nicht so bewusst, vielleicht von der Schönheit der Exogenität da so geblendet, war natürlich die Problematik dann, dass man eigentlich bei allen Prozessen, allen Zeitreihenprozessen, muss man sich immer überlegen, gibt es da irgendeinen Zeittrend, der deterministisch ist? Und wenn es den gibt, dann muss man den eigentlich rausmachen. Jetzt mal, also ist alles ein bisschen flapsig, also falls irgendwelche Statistiker zuhören, das ist bewusst jetzt ein bisschen flapsig formuliert, so wie der Jörg das mit seinen physischen Ausführungen da gemacht hat, physikalischen Ausführungen gemacht hat. Und das wurde halt im Prinzip nicht gemacht. Und das war sozusagen der Input, der jetzt in der letzten Zeit nochmal kam, wo man gesagt hat, hey, passt mal auf, diese Halvings, wo ja dann die eigentlichen Sprünge sind. Bei der Stock-to-Flow-Ratio ist ja so, dass zwischen den Halving passiert relativ wenig, ja, im Grunde genommen fast gar nichts, weil der Flow ist ja konstant, also jetzt sind es ja 6,25 pro 10 Minuten der Sprung jetzt in der Stock-to-Flow-Variable ist ja jetzt dadurch entstanden, dass dieser Flow sich von 12,5 eben auf diese 6,25 verringert hat. Und der Input war dann gerade vom Sebastian und auch von unserem lieben Bitcoin-Elf, dass ja eigentlich man relativ genau weiß, wann das passiert. Also in Blockzeit gedacht, wenn man jetzt die Welt nicht mehr, was ja vielleicht auch irgendwann mal passieren kann, was der Jörg ja vielleicht sich auch überlegen könnte noch, dass man die Zeit nicht mehr mit diesem Cäsium da, weiß nicht mehr, was es war, miss, sondern halt in Blockzeit, dass man sagt, okay, gut, man ist jetzt gerade, nee, heute ist der Tag, okay, gut, heute ist der Tag so und so, wir sind beim Block so und so, ja.
Wobei hier die Kollegen vom 21-Podcast, die hauen ja immer zum Einstieg erstmal die Blockzeit raus, also.
Also ich meine, dann ist es ganz klar, weil dann ist es klar, ich will es jetzt nur mal so als Gedankenexperiment machen, damit man es sich noch krasser vorstellen kann. Wenn man sagt, die Welt wird in Blöcke gemessen, dann ist es komplett deterministisch, weil man weiß, Block 630.000 passiert das Halving, haben wir jetzt ja auch wieder gesehen, ja, und dann 210.000 Blöcke später passiert es auch wieder. Und zeitlich ist es auch ungefähr, wie gesagt, wir haben ja vorher gesagt, was jetzt nur sich so ein bisschen verschoben hat, ist es relativ deterministisch. Und wenn man das dann rausrechnet, wenn man einfach diese Sprünge rausrechnet und sozusagen detrendet, dann ist halt diese Variable, diese Stock-to-Flow-Variable eigentlich so sehr, sehr stationär. Und dann passen beide nicht mehr zueinander. Dann ist die eine ist so relativ wild, geht mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, hat schon so einen Aufwärtstrend und die andere war aber so vor sich hin, jetzt mal so ein bisschen flapsig formuliert. Und in der Zeitreihenanalyse ist es halt nicht möglich, dass die zueinander passen. Und diese Conigration, die da oft kolportiert wurde, also sprich, dass auch zwei stochastische Variablen doch in einem Verhältnis zueinander sich bewegen oder in einem konstanten Verhältnis zueinander sind, das kann man dann eigentlich schon da braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken, weil es schon von der Konzeption her nicht passt. Mhm. Vielleicht mal an der Stelle nur ganz kurz, wenn es, weiß nicht, wir sind mal schon ein bisschen drüber, vielleicht mal ganz kurz, dass Leute nur verstehen, wie das zum Beispiel idealerweise aussehen würde. Idealerweise wäre so eine Konjugationsbeziehung, wäre zum Beispiel so, dass man Häuserpreis-Zeitreihen hat zwischen, keine Ahnung, München und Stuttgart. Oder noch einfach zwischen München und irgendeiner kleinen Vorstadt. Und dann wird es immer so sein, dass der Preis in München um einen bestimmten konstanten Faktor größer ist als in diesem Dorf. Aber alle anderen Entwicklungen, die die Häuserpreise allgemein treiben, die man nicht so kennt oder die auch zufällig passieren, wie QE und so weiter, beeinflussen beide ungefähr gleich. Und das heißt, wenn man jetzt die Zahl hätte von dieser kleinen Vorstadt, diesen Häuserpreis, dann könnte man einigermaßen etwas sagen über den Häuserpreis in München, weil sie halt grundsätzlich eine gemeinsame stochastische Reise mitmachen, sag ich mal. Und das kann man eben nicht machen, wenn diese zugrunde liegende Variable, jetzt in dieses Dr.-Floor-Verhältnis zum Beispiel, wenn die eben nicht diese Stochastik in sich drin hat.
Trotzdem würde ich da eine gewisse Anmerkung, also was meine Bedenken sind, ich bin kein Stochastiker, aber ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, dass die Stochastiker jetzt sagen, ja, dieser Stock-to-Flow-Wert, der ändert sich nur so selten, also mal an einem Tag alle 4 Jahre ungefähr, das rechnen wir jetzt raus, aber dabei vergessen, wie signifikant das ist, weil ohne die Halvings würden wir gar nicht zu dem Endziel eines festen Geldmediums kommen, auch wenn das nur an einem Tag alle 4 Jahre stattfindet. Das ist ein bisschen so wie, wenn wir jetzt bei den Immobilien bleiben würden, dass alle 4 Jahre Beton zerfällt und dann die Häuser halt in sich zusammenfallen. Das wäre auch über alle Städte hinweg was Signifikantes, was vermutlich die Preise der verbleibenden Immobilien, die später gebaut wurden und noch stehen bleiben, enorm in die Höhe treiben würde. Also da würde man auch nicht sagen, bloß weil das Beton jetzt nicht mehr stabil ist und zerfällt, rechnen sie aus unseren Statistiken raus und schreiben dem jegliche Signifikanz ab. Also das ist so ein bisschen meine Anmerkung, ob man da nicht zu sehr versucht, auf seine bestehenden Modelle was zu finden und sagt, ja, diese großen Sprünge, die stören uns, die rechnen wir raus und jetzt ist es plötzlich konstant. Das ist so ein bisschen außerhalb der Bubble von außen betrachtet, mein Bauchgefühl.
Nee, das Problem ist einfach nur, der Punkt ist, weil die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, ja, okay, was heißt das Ganze jetzt? Das Ganze heißt jetzt nicht, dass man sagt, okay, man kann jetzt mit Klarheit sagen oder mit einer großen Überzeugung sagen, dass jetzt der Härtegrad keine Rolle spielt, sondern das Einzige ist, dass man sagen kann, mit den ökonometrischen Modellen, die man da nutzt, ja, und die man halt hat, zur Verfügung hat, kann man darüber jetzt als Ökonometriker keine wirklich fundierte Aussage treffen. Diese Resultate oder diese Probleme, die ich jetzt dargestellt habe, heißen jetzt nicht im Umkehrschluss, dass man sagt, okay, gut, man kann diesen Zusammenhang definitiv ausschließen. Das heißt es nicht, sondern man kann eben da keine substanziellen oder keine substanziierten Aussagen drüber. Und was vor allem das Problem ist, ist natürlich, dass ja gerade diese Koeffizienten, die dann, sag ich mal, zu den Prognosen herangezogen wurden, dass man da halt einfach sagen muss, okay, gut, die sind halt mit. Das kann natürlich, das kann per Zufall, kann es natürlich sein, dass das so eine Naturkonstante ist, die da entdeckt wurde. Das kann natürlich alles sein, aber du kannst keinerlei Aussagen darüber treffen. Und was mich jetzt halt so ein bisschen, oder was mich ein bisschen beunruhigt, sag ich mal, um so zu formulieren, ist halt, wenn ich da so mitbekomme, dass die Leute irgendwie fast schon so ein mechanisches Weltbild da entwickelt wurde, wo die Leute sagen, ja, okay, der Stock-to-Flow-Wert geht dahin und allein deswegen entwickelt sich Bitcoin so und so und so. Das ist so ein bisschen die Problematik, dass es sich dann so ein bisschen in so ein mechanisches Weltbild verselbstständigt dann und vor allem, dass man zu viel Wert dann auf solche Koeffizientenschätzungen legt. Das ist natürlich, dafür gibt es dann halt nicht die ökonometrische Basis. Man kann natürlich sagen, das ist ein Wild Guess. Ja, das ist jetzt halt mal, kann sein, kann nicht sein. Von den, sage ich mal, ökonometrischen Überlegungen, die ich jetzt halt in den letzten, keine Ahnung, über einem Jahr jetzt oder mehr als ein Jahr jetzt eigentlich, diese Überlegungen, die ich da vorgenommen habe, kann ich jetzt nicht irgendwie mit voller Inbrunst sagen, ja genau, das ist ein ganz stabiles Modell.
Ja, ich denke, das ist, war ein sehr gutes Schlusswort zu der Modelldiskussion. Also was wirklich ganz wichtig ist, das möchte ich nochmal unterstreichen, nur weil es aktuell nicht gelingt, diese Beziehung Stock-to-Flow zu Bitcoin-Preis herzustellen, heißt nicht, dass jetzt Scarcity plötzlich keine Rolle für Bitcoin spielt. Ja, das sind einfach empirische Probleme, die wir haben. Ich finde es richtig gut, wie viel Mühe ihr euch da jetzt auch gegeben habt und wie selbstkritisch ihr da auch mit dem Modell umgegangen seid. Generell gilt auch absolut, jedes Modell immer mit Vorsicht genießen und vor allem jetzt, wie Manuel gerade gesagt hat, nicht anfangen, nur weil irgendein Modell sagt, der Bitcoin-Preis steigt auf 1 Million, jetzt dann wie wild Bitcoin kaufen. Also es gibt kein Modell, ich meine, ich forsche ja selbst zu Asset Pricing und es gibt wirklich Horden an Professoren an den Top-Unis, die nichts anderes versuchen als Asset-Preise vorherzusagen und es ist noch keinem gelungen. Also von daher, das ist einfach immer ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten.
Jörg? Noch kurz, deswegen hatte ich gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Erklärung für ein Phänomen finden will oder ob man die Zukunft vorhersagen will. Und was ich immer noch ganz interessant finde, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hatte, hatte einfach mal den 365 Tage Moving Average genommen und da sieht man die Signifikanz um die Halvings herum. Also wenn man davon ausgeht, dass der Markt über 5000 Jahre das stabilste Element von alleine gefunden hat, ohne das Universum vollständig zu verstehen und man dann sieht, dass sowas wie ein jährlicher Durchschnitt diese Signifikanz auch um die Halvings herum einpreist und abbildet, dann kann man sagen, okay, wir haben es noch nicht gefunden, das perfekt mathematisch darzustellen. Aber dass da irgendwie eine Signifikanz in diesem Stock-to-Flow-Wert drin ist, das hat der Markt irgendwie schon von alleine intuitiv, ohne dass jemand jetzt über diese Modelle gesprochen hat, zumindest abgebildet. Ja, also das kann man jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Deswegen finde ich, hat man eine ganz gute Vorstellung, dass sich Bitcoin in solchen 4-Jahres-Stufen weiterentwickelt, ja? Wie ich das mit den Legislaturperioden
ja. Wobei, also man muss ja auch sagen, man muss hier immer, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel diese Stock-to-Flow-Variable irgendetwas anderes abgreift. Also ich, für mich ist ja zum Beispiel so, dass diese Halvings eigentlich hauptsächlich so Aufmerksamkeitsschocks sind, die dann irgendwo auch mit einem Preisanstieg, zumindest empirisch ja, verbunden waren. Aber im Grunde genommen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch nochmal, ja, was treibt denn Bitcoin den Bitcoin-Preis an? Im Grunde genommen ist es ja immer noch so, dass der Bitcoin-Preis wird angetrieben, wenn mehr Menschen Bitcoin kaufen als zuvor, ja, und vor allem in Relation zu den Leuten, die es verkaufen. Und so ein bisschen meine aktuelle Überzeugung oder Einschätzung ist halt, dass diese Halvings dazu führen, dass sich noch mal mehr Leute halt damit beschäftigen. Also dass es so ein Weckruf im Prinzip ist, so nach dem Motto, hey, schau mal her, das passiert jetzt gerade in Bitcoin. In Bitcoin ist die Geldpolitik so und so. Weil ich natürlich schon auch so ein bisschen immer mehr die Probleme habe. Ich glaube, Alex, das hast du mich ja ganz am Anfang mal bei einer Konferenz gefragt mit diesen Erwartungen. Wenn man sich dann halt schon eine Zeit lang mit Bitcoin beschäftigt, sind die Halvings jetzt nicht mehr so eine wahnsinnige Überraschung. Ja? Und das ist natürlich so ein bisschen ein Problem, auch generell oft ein bisschen auf der theoretischen Seite, wo es so ein bisschen schwammig dann manchmal wird. Also wir hatten ja auch bei der Value of Bitcoin-Konferenz so ein bisschen die Diskussion zu sagen, ist denn die Härte bei Bitcoin, ist es eine binäre Geschichte, so nach dem Motto, man hat verstanden, es läuft so und so ab, oder man hat es halt nicht so sehr verstanden und man lernt quasi mit jedem Halving, ja, es läuft so ab, ja. Also man könnte ja so argumentieren, dass es gibt halt ein paar Leute, die wollen sich wahrhaben, ja, und für die ist halt jedes Halving nochmal eine Bestätigung, ah, okay, es läuft wirklich so ab. Ja, also das ist sozusagen so ein empirischer Test für die. Und irgendwann sagen sie sich dann halt schon auch irgendwie, okay, jetzt glaube ich es auch dem ganzen System, dass es so abläuft. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, um halt das, was der Jörg jetzt gerade da, dieses Phänomen zu erläutern. Ich meine, das ist ja empirisch betrachtet einfach so, dass es bei den letzten Halvings so passiert ist. Und ich glaube, dass halt vielleicht eine Sicht oder eine mögliche Sicht halt einfach ist, dass es so eine Aufmerksamkeitswelle verursacht hat. So. Und der Haupttreiber dann eben war, dass die Adoption dann halt da zugenommen hat, weil sich mehr Leute damit beschäftigt haben und wirklich auch vielleicht diese Notwendigkeit gesehen haben, dieses Investment einzugehen, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Jörg versucht es ja mit seinen Workshops ein bisschen zu reduzieren, diese Eintrittsbarriere, aber grundsätzlich ist es natürlich trotzdem einfach so, dass man erstmal ein paar Stunden auch auf sich alleine gestellt ist, immer um überhaupt zu verstehen, was überhaupt los ist.
Was du gerade gesagt hast, diese Tatsache, dass die Halvings vor allem dazu beitragen, dass ja die Aufmerksamkeit steigt und dann auch die Nachfrage steigt, das war ja auch immer so mein Punkt, so ein bisschen, warum ich nicht hundertprozentig überzeugt war von diesem Stock-to-Flow-Modell und auch von dieser ganzen Scarcity, Härtegrad oder wie auch immer Diskussion, wie wir das jetzt auch nennen wollen. Und dann vielleicht als letzten Punkt nochmal zu dieser Diskussion. Meine Frage ist einfach, warum ist Scarcity oder Härte so entscheidend und warum ist jetzt Scarcity in Form von Stock-to-Flow die einzige Variable in diesem empirischen Modell? Weil mein Verständnis ist, dass Knappheit, Härte, wie auch immer man das jetzt nennt, das ist definitiv eine notwendige Bedingung für gutes, funktionierendes Geld. Ja? Aber in meinen Augen ist es eben keine hinreichende Bedingung. Also was in meinen Augen Bitcoin von anderen Währungen unterscheidet, ist eben nicht nur, dass es knapp ist. Ich könnte ganz einfach einen Bitcoin-Klon erstellen und der wäre genauso knapp wie Bitcoin. Sondern der Unterschied ist doch irgendwie so, dass ich alle Netzwerkteilnehmer, ja Jörg, du kannst ja gleich was dazu sagen, dass sich alle Netzwerkteilnehmer bei Bitcoin eben darauf geeinigt haben, dass Bitcoin eben die Blockchain ist, auf die wir uns alle einigen, deswegen sind alle Miner an Bord, deswegen sind die Nutzer an Bord und dadurch ist die Hashrate hoch, es wird Sicherheit geschaffen, aber ich könnte jetzt, wie gesagt, 1:1 einen Bitcoin-Klon bilden, anstatt 10 Minuten habe ich 9 Minuten Confirmation Time und der wäre genauso knapp. Also warum spielt Scarcity so eine große Rolle, Jörg?
Also der Unterschied ist, wenn ich jetzt einen Bitcoin-Klon erschaffe, dass der einfach nicht die 11 Jahre Energie hat, die da reingeflossen. Also ich würde im Prinzip diesen Wert oder diesen Aufwand, diesen Schweiß, diese Arbeit, die da reingeflossen ist, würde ich vernichten, indem ich das verwerfe und bei Null anfange. Ich hätte wieder das Problem, ich muss mit hohen Fluktuationen zwischen den einzelnen Individuen rechnen, weil ich fange wieder bei Null an. Ja, ich fange mit einem Stock-to-Flow-Wert von unter 1 an. Und Bitcoin hat halt diese Energiehistorie und Menschen wollen halt auch Werte erhalten. Also deswegen, ich kann diese Energie und die Zeit, die da reingeflossen ist, die kann ich nicht aufholen. Ich müsste in der Vergangenheit zurückreisen und noch vor Bitcoin meinen Klon launchen, sozusagen, um zu dem Punkt jetzt zu kommen, dass die Menschen sagen, ich nehme das, was härter ist, was die längere, mehr Arbeit, mehr Schweiß hat, sozusagen. Und dadurch stabiler ist, als Messinstrument für meine Ökonomie.
Es gibt ja auch einfach schöne empirische Beispiele dafür, was du jetzt da als hypothetisches Beispiel genannt hast, wurde ja auch ein paar Mal einfach gemacht, ja, zum Beispiel die Greed ist ja genau so ein Ansatz gewesen, wo man versucht hatte, noch härter zu sein als Bitcoin und wo man ja einfach auch sagen muss, es ist halt auch kläglich gescheitert. Mhm. Also diese hypothetischen Überlegungen, die wurden ja mehrfach angestellt und man sieht eben, dass das einfach ein Gleichgewichtszustand ist, von dem man extrem schwer nur spieltheoretisch abweichen kann. Und wenn das mal eine kritische Masse erreicht hat, das Netzwerk, dann ist es extrem träge. Und dann hast du natürlich noch so die ganzen, sag ich mal, die Bitcoin-Kreuzritter, die natürlich auch auf Twitter und Social Media, also die Bitcoin-Maxis, die natürlich auch dafür sorgen, dass da auch kein anderes Narrativ dann auch entstehen kann.
Ja, ein schönes Beispiel sind vielleicht Sprachen. Also stellen wir uns mal vor, was hält uns davon ab, jetzt die englische Sprache oder die deutsche Sprache über Bord zu werfen? Könnt auch einfach eine Kopie machen für alle möglichen Dinge, die wir neue Wörter ausdenken, neue Syntax, neue Grammatik.
Esperanto, ja.
Ja, aber der Energieaufwand, auf diese neue Definition zu wechseln, der wäre so eine Verschwendung und so ein Kraftakt, wenn wir schon was haben, was funktioniert, dass das die wenigsten dazu bereit wären, das zu machen und zu sagen, ja, Esperanto ist jetzt meine neue Sprache.
Das nennt man ja in der Ökonomik Netzwerkeffekte und das ist aber meiner Meinung nach eben auch ein Grund, warum Bitcoin so große Schwierigkeiten haben wird, das aktuelle Geld zu verdrängen oder warum wir das auch gerade sehen, dass es große Schwierigkeiten hat, weil wir uns natürlich alle jetzt auf das Fiat-Geld geeinigt haben. Ich profitiere davon, dass ihr das nutzt und umgedreht und deswegen ist es natürlich für Bitcoin, du musst nicht nur ein kleines bisschen besser sein als unser aktuelles Geld, du musst 1-2 Dimensionen besser sein als unser aktuelles Geld, um eben diese Netzwerkeffekte zu durchbrechen am Ende. Ja, ihr habt es mir prophezeit, dass wir es nicht hinbekommen in einer Stunde und ihr hattet recht. Ich bin aber trotzdem stolz, dass wir es zumindest in einer Viertelstunde ungefähr hinbekommen haben. Also es war extrem spannend. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war jetzt auch am Ende nochmal eine richtig spannende Diskussion. Deswegen war es, glaube ich, gut, dass wir die nicht abgebrochen haben. Alles klar, dann vielleicht noch ganz kurz, wo erreicht man euch am besten, Manuel, vielleicht mit dir starten, weil ich habe gesehen, du hast auch einen Tweet gerade rausgehauen zu den neuesten Entwicklungen jetzt zu Stock to Flow auf Twitter.
Ja, genau. Also man kann mich da, also die ganze Diskussion läuft ja eh auf Twitter ab, und wenn man daran interessiert ist, was ich dazu zu sagen habe, kann man mir gerne folgen, @moneymanolis. Das Lustige ist, also mich hat vor kurzem einer angeschrieben und dachte, dass ich tatsächlich Grieche sei, weil Manolis ist griechisch, aber ja, es lag einfach nur daran, dass es, glaube ich, Manuel oder was ich da haben wollte, einfach nicht mehr gab. Also wenn man interessiert ist an der Diskussion, ist, glaube ich, Twitter auf jeden Fall der beste Ort, oder wenn man sonst irgendwie sich bei mir melden möchte und Fragen hat, am besten über Twitter.
Alles klar. Jörg, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir idealerweise über LinkedIn. Also dort bin ich unter meinem Namen zu finden und schaue da auch jeden Tag rein. Twitter ist für mich, nutze das als Informationsquelle, aber bin da jetzt nicht selber so wahnsinnig aktiv.
Alles klar, ich packe das auf jeden Fall beides in die Shownotes, auch nochmal den Tweet von Manuel zum Stock-to-Flow-Modell. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Kommen, hat Spaß gemacht und danke für die spannende Diskussion heute.
Ja, danke schön. Auf jeden Fall, danke.
Ja, das war das Interview mit Jörg Hermsdorf und Manuel Andersch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich packe euch die Kontaktdaten der beiden in die Shownotes, genauso wie auch den Tweet von Manuel zum Stock-to-Flow-Modell und den neuesten Entwicklungen bei diesem Modell. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da oder eine gute Bewertung bei der Apple oder in der Apple Podcast App. Ansonsten freue ich mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.